SRF 2 Kultur.
Herz unglücklich lieb, ist es vor Kummer unsagbar. Dann denk ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so.
Dies und tausend andere ebenso bekannte Lieder hat er geschrieben, der Berliner Textdichter Bruno Balz für Zara Leander, Heinz Rühmann, Udo Jürgens, Marika Röck, Hildegard Knef, Katharina Valente, die Kessler-Zwillinge für Heintje und viele andere Berühmtheiten.
Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau.
Während die Namen der Stars groß auf den Leinwänden prangten, tauchte derjenige von Bruno Balz nirgends auf. Auch Fotos von ihm existierten keine. Weil er schwul war, und das passte nicht ins Weltbild der Nationalsozialisten, die an der Macht waren, als Bruno Balz eine seiner fruchtbarsten Schaffenszeiten hatte. Also versuchten sie, Bruno Balz auszulöschen. Und beinahe wäre es ihnen gelungen, den produktivsten Liedertexter Deutschlands zum Verschwinden zu bringen. Aber eben nur beinahe. Hören Sie dazu in Passage 2 ein Porträt von Maya Brandli. »1960, als der Zweite Weltkrieg schon 15 Jahre vorbei war, kam es in Berlin zu einer, für diese Geschichte hier, schicksalshaften Begegnung. Bruno Balz, 58 Jahre alt, erwarb von einem jungen, unbekannten Maler das Bild eines Berliner Hinterhofes. Ein Erstlingswerk, mit dem der damals 19-jährige Künstler einen Wettbewerb gewonnen hatte und damit in den Berliner Medien einige Beachtung fand. Jürgen Träger hieß der junge Mann. Und er erinnert sich.
Und Bruno Balz hatte dieses Bild gesehen in der Zeitung und sich an seine Kindheit erinnert, wie er aufgewachsen ist, in so einem Milieu. Und hat das Bild gekauft, es wurde ihm geliefert und das Geld sollte ich mir bei dem Eigentümer abholen. Und so tauchte ich in einer Gegend in Berlin auf, wo es sehr elegant und teuer war und luxuriös mir erschien. Ich war zum Mittagessen eingeladen, kam aber zu spät, weil ich mich nicht traute, da reinzugehen. Ich musste dann in der Küche erstmal essen, weil ich die Gesellschaft sich nicht mehr stören ließ. Aber entscheidend war, dass sich dann der Eigentümer, der Käufer, der Kunstsammler Bruno Balz, sehr kleiner Mann von der Statue her, mich dann zum Nachtisch an die Tafel bat. Und im Gegenlicht saß eine große Frau mit roten Haaren. Das war Zara Leander. Daneben saß Heinz Rühmann. Grete Weise, ob man die heute noch kennt, das weiß ich nicht. Ilse Werner, also die Topstars der Uferzeit und auch der Nachkriegszeit. Ich war unwichtig. Der Bruno hat mich da vorgestellt, hat gesagt, das ist derjenige, der das Bild gemalt hat, das da jetzt da hängt. Ja, das war denen völlig wurscht. Sie hatten ihre Probleme. Alle, die dort waren, hatten keinen Erfolg mehr. Das war jedenfalls die Situation einer Krise. Aber letztendlich war der Hilfeschrei seiner Stars: Bruno, wir brauchen einen neuen Hit.
Die Stars interessierten sich überhaupt nicht für den jungen Künstler. Genauso wenig, wie er sich für sie interessierte.
Es gibt von Otto Dix ein Gemälde, das ich viel später erst gesehen habe, original. Da sitzen 5, 6 Frauen am Tisch in einem Salon. Das kann man auch als Wartezimmer eines Bordells betrachten und keine jungen Frauen mehr. Und alle warteten, dass irgendetwas noch geschieht in ihrem Leben. Mir kam es so ähnlich vor, weil ich mit so einer dekadenten Gesellschaft nichts anfangen konnte. Zara Leander war für mich kein Idol, Heinz Rühmann auch nicht. Elvis Presley interessierte mich oder Der Rock'n'Roll tauchte langsam auf. Es war für mich wie ein Marionettenfest. Ich habe überhaupt keinen Hang zu einer Glamour-Welt gehabt und auch nicht zu einer sogenannten höheren Schicht. Ich bin ein Straßenjunge gewesen. Das Einzige, was ich eben sehen konnte, waren Bilder im Kopf. Und hatte natürlich einen großen Abstand zu einer sogenannten elitären Gesellschaft. Und wenn sie außerdem noch aus einer Zeit stammen, mit der ich überhaupt nichts zu tun haben wollte. Also sie waren eine verflossene Welt, die nicht unschuldig war, dass der Zweite, auch das war meine Meinung als Kind, nicht unschuldig war, dass der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Denn wenn die Künstler damals das nicht musikalisch oder filmisch unterstützt hätten, dann hätte vieles auch nicht passiert. Das war meine Grundhaltung dieser Gesellschaft gegenüber. An eine Rückkehr war nicht gedacht.
An eine Rückkehr in dieses Haus war nicht gedacht. Doch es kam anders. Und diesem Umstand ist zu verdanken, dass Bruno Balz heute der deutschen Film- und Musikgeschichte erhalten geblieben ist.
Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Kann das wirklich Sünde sein?
Keine Frage für Bruno Balz, der 1902 geboren wurde und bereits als 17-Jähriger wusste, dass er schwul war. Es herrschte Aufbruchstimmung in der Weimarer Republik und er machte kein Hehl aus seiner Homosexualität.
Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen.
Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass der sogenannte Schwulenparagraf 175, der 1881 von Bismarck eingeführt und die Liebe zwischen Männern verboten hatte, dass dieser Paragraph immer noch in Kraft war. Schwul oder nicht schwul, viel entscheidender für Bruno Balz war sein dichterisches Ausnahmetalent. Er hängte dafür seine kaufmännische Ausbildung an den Nagel und begann zu texten. Gedichte in Zeitungen und schwulen Publikationen und, was für damalige Begriffe ziemlich außergewöhnlich war, er dichtete Texte für Lieder, Lieder für den Tonfilm.
Aber mit der Erfindung des Tonfilms, damit man die Musik nach Hause nehmen konnte, überlegte man natürlich, was gibt es, was können wir machen. Und so wurde die Schellackplatte, also die zerbrechliche große Platte, erfunden. Damit begann eine umfangreiche Industrie, nämlich das mitnehmbare Lied. Damit begann parallel die Geschichte der zerbrechlichen Platte, wo ein Lied auf einer großen Platte war, bis es dann in den 50er Jahren zur unzerbrechlichen Langspielplatte dann kam.
Dich habe ich geliebt, so der Titel des ersten in Deutschland gedrehten Tonfilmes. Texte und Drehbuch von Bruno Balz. 1929 war das, der Beginn einer steilen Karriere, denn der frisch gebackene Tonfilm brauchte Lieder. Und die Komponisten brauchten Texte.
Roter Mond, warum wärst du denn schon? Wie mein Herz soll
Bruno Balz, der sich schon vorher Textdichter nannte und dafür ausgelacht wurde, weil es diesen Beruf bis anhin gar nicht gab, Bruno Balz war jetzt der Mann der Stunde. Film auf Film folgte mit Liedern von Bruno Balz. Der kleine Mann mit den schönen grünen Augen und dem freundlichen Lächeln war aus dem Filmgeschehen nicht mehr wegzudenken.
Rot wie Blut, voller Rach, warst du noch gestern erblüht, aber schon über Nacht, die ich deine Schönheit verblüht.
1933 kam Hitler an die Macht und Bruno Balz geriet ins Blickfeld der Schwulenjäger. Denn er war ein Freund von Magnus Hirschfeld, der als jüdischer Sexualwissenschaftler und Vorreiter der freien, gleichgeschlechtlichen Sexualität in Berlin eine berühmt-berüchtigte Größe war.
Das war ja die Aufbruchssituation in der Kunst, in allen Dingen, auch in der Sexualität. Und er war ja ein Anhänger und dann später auch ein Liebhaber von Magnus Hirschfeld. Ein Foto gibt es davon auch. Deswegen, als Magnus Hirschfeld als Jude und dann mit diesen Themen, die er da offerierte, sehr schnell in das Zwielicht der Nazis kam, gab es schon mal eine Razzia. Und die erste Razzia, da war unter anderem das private Adressbuch und da stand Bruno ganz am Anfang, B, Bruno Balz. Und so war Bruno Balz einer der Ersten, der auf die Rosa-Liste in Berlin kam und frühzeitig schon als verfolgter Homosexueller, der zu Verfolgende erstmal Homosexuelle galt.
Es weht der Wind mit Stärke 10, das Schiff schwankt hin und her, am Himmel ist kein Stern zu sehen, es tobt das wilde Meer.
Anfangs 30er Jahre, Bruno Balz platzierte ein Hit nach dem anderen, während Hitler die Kriegstrommeln rührte. 3 Jahre ließen die Nazis Bruno Balz noch in Ruhe.
Da zeigt sich der Graf nicht, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie.
Doch am 1. August 1936, an dem Tag, als die Olympischen Spiele in Deutschland starteten, an diesem Tag wurde Bruno Balz zum ersten Mal verhaftet.
Es liefen 5 Filme im Kino mit einem Hit nach dem anderen in dieser Zeit, in dies, also 36. Und wurde gezeigt Victor und Victoria und Amphitryon und noch 3 Filme liefen von ihm. Und dann wurde er verhaftet, saß in Untersuchungshaft am Alexanderplatz. Und sein Anwalt konnte ihn erstmal rausholen. Dann wurde der Prozess für 37 vorbereitet, der im März dann stattfand. In der Zeit, wo alle Gesetze verschärft wurden.
Die Gesetze für Schwule wurden verschärft. Und Bruno Balz musste mit 5 Jahren Gefängnis rechnen, weil er angeblich mit einem Strichjungen gesehen wurde. Allerdings hatten die Nazis kein Interesse, Bruno Balz ins Gefängnis zu bringen. Denn sie brauchten den erfolgreichen, fleißigen und hochtalentierten Liederdichter, um mit seiner Musik die Nation bei Laune zu halten. Sie stellten ihm, bevor es zur Gerichtsverhandlung kam, ein Ultimatum. Er könne mit einem milden Urteil rechnen und dürfe weiterarbeiten, aber sein Name musste verschwinden aus allen Publikationen.
Damit verschwand er künstlerisch.
Und ebenso wurde er optisch gelöscht. Die Nazis verboten Fotos von Bruno Balz, die bestehenden zogen sie ein. Und sie zwangen Bruno Balz zu einer Heirat.
Er sollte eine Frau heiraten, die den moralischen Vorstellungen des Hitlerregimes entsprachen. Nämlich, Altersunterschied zwischen den Ehepaaren sollte niemals mehr im Höchstfall 5 Jahre sein. Ideal wäre nur 4 Jahre Unterschied zwischen Mann und Frau. Natürlich musste die Frau immer die Junge sein und der Mann etwas älter. Weil man frühzeitig die Kinder haben wollte und die sollten ja 5, 6, 7 Kinder. Also man wusste 17, 18, 19 und höchstens, damals höchstens Ende 20, 30 war das ja schon, Tabuthema. Also nun suchte man eine Frau für ihn. Da wurde die Partei beauftragt. Und man suchte eine Frau. Er war also 1936, war er 34. 34, also konnte nur eine Frau in Frage kommen, die 29 war, 1000%ig linientreu, eine Jungfrau und gläubig. Das heißt, gläubig heißt natürlich ein System glaubend.
In Berlin fanden sie keine geeignete Frau für Bruno Balz, wohl aber in Pommern, auf dem Dorf. Selma hieß sie, war blond und blauäugig.
Die hat man vom Feld geholt und hat gesagt, der Führer braucht sie, vereinfacht gesprochen. Nur eine kleine Geschichte erzählt, dass sie heiraten soll im Sinne des Führers. Ein großer Künstler, der muss geschützt werden. Und sie wurde gleich nach Berlin geholt, richtig gecastet. Die Leute von der UFA wurden einbezogen, ihren Make-up auszudenken, wie die Frisur zu tragen ist, was sie für Kleidung zu tragen ist, denn die sollte zukünftig doch die Balz präsentieren oder repräsentieren.
Denn ungeachtet seiner Homosexualität hatte Bruno Balz weiterhin enormen Erfolg. Was er anfasste, verwandelte sich in Gold. Die Tantiemen flossen reichlich und seine Frau verwandelte sich schnell in eine anspruchsvolle Großstadtdame. Die Nazis suchten den beiden eine neue Wohnung.
Ja, der wurde geheiratet. Und dann gab es erst die Gerichtsverhandlung. Und dann wurde er schon als verheirateter Mann behandelt und kriegte eine gemäßigte Verurteilung. Er wurde verurteilt. Aber dadurch, dass es sozusagen wie eine Entgleisung war, wurde alle wussten das im Gericht, wie das konstruiert ist. Aber die oberste politische Liga hatte das so formuliert, denn er sollte weiterarbeiten können, aber anonym.
Bruno Balz textete weiter zur Musik von Michael Jari und Sarah Leander sang ihre Lieder.
Ich nannte diese drei nachher Trio Infernal, weil sie voneinander abhängig waren und eine Zeit lang und sich sehr tief verbunden waren. Michael Jari, als der wunderbare Sachen für Zara Leander geschrieben hat, immer hinter der Zara her war, aber sie wollte die Lieder, aber keine sexuelle Beziehung. Und Zara war hinter Bruno her, denn sie wusste, wo die geheimnisvollen Texte herkamen. Und Bruno war auch der Männerbeschaffer. Bruno hatte ein Stammlokal in Berlin, das es heute noch gibt, Max und Moritz. Das ist ein richtiges berlinisches Lokal bis zum heutigen Tag. Ein Teil hat den Krieg überlebt. Da ist das Stammlokal von Bruno Balz gewesen. Und verkleidet kam dann Zara hinzu. Zara konnte diese Männertypen, die sie gerne haben wollte, als offizielle Frau gar nicht berühren. Auch weder mit dem Blick noch sonst wie. Dann haben Bruno und Zara haben sich da getroffen und sich dann die Männer ausgesucht.
Sarah Leander auf der Bühne, die verführerische rothaarige Diva aus Schweden mit tiefer Stimme und weißer Haut.
Allein bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht.
Sie war im richtigen Leben eine ziemlich robuste, sommersprossengesprenkelte Frau mit beachtlichem Geschäftssinn, die sich während der Nazizeit dezidiert unpolitisch gab, sich ihr Honorar allerdings zur Hälfte in schwedischen Kronen auszahlen ließ, was sie für die Nazis trotz ihres Erfolges immer etwas suspekt bleiben ließ.
Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön.
So wie mit Sarah Leander war Bruno Balz auch in einer starken Symbiose verbunden mit Michael Jari, erzählt Jürgen Dräger.
Jari wollte niemals Unterhaltungsmusik machen. Das war Brunos Idee. Und sie sind ja auch zusammengezogen, haben ja zusammen gelebt. Und dadurch ist eine Pygmalion-Geschichte entstanden.
Mit Bruno Balz in der Rolle des Pygmalion, dem Künstler also, der sich in sein Kunstwerk verliebt und es zum Leben erweckt.
Der Komponist Marcimilian Jarczyk, den er dann zu Michael Jari gestaltete, damit man den Namen besser aussprechen kann, war hochmusikalisch. Er wollte atonale Musik machen. Also die quasi die Moderne der 20er Jahre. Ich glaube, er ist ja auch durch die Prüfung durchgefallen, weil man annahm, das sei ein jüdischer Pole, weil Maximilian Jarczyk sprach auch einen starken Dialekt von irgendwoher. Dass Bruno Balz ihn zur leichten Unterhaltung verführen konnte, lag daran, dass Michael Jari keine Chancen mehr Frauen hatte. Es kam nicht an. Er hat irgendetwas, was die Frauen nicht wollten. Und wenn er sich anstrengte, dann war es noch schlimmer, dann wollten sie noch weniger.
Bei Frauen kam Michael Jari nicht an, doch mit seiner Musik konnte er sie berühren. Und im Gegensatz zu Bruno Balz war er berühmt. Sein Name war nicht verboten.
Dieses Trio, Zara Leander, der geniale Komponist Michael Jari und der dazugehörige Textdichter Bruno Balz, das war sowieso so ein Trio infernal. Die haben sich gegenseitig ergänzt, beeinflusst und immer den einen und den anderen benutzt, um für sich auch noch einen Stern leuchten zu lassen.
Für die Nazis war das Trio eine Provokation. Ein homosexueller Texter, ein Komponist mit Verdacht auf jüdisch-polnische Abstammung und eine rothaarige Schwedin mit männlich tiefer Stimme. Nichts davon passte ins arische Bild. Und trotzdem geriet beinahe jedes Lied zum Hit.
Mein Ideal auf dieser Welt, das ist für mich der kühne Held, der große blonde Mann.
Er kommt aus einem Meer. Die Diva steht nicht auf arische, sondern auf schwarzhaarige Jungs. Und die Nazis klatschten laut, auch zu diesem Lied.
So sieht der Mann meiner Träume aus. Sein Name ist Ralf oder Peer. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Bitte hören Sie mal her. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn.
Bruno Balz und Sarah Leander trieben ein gewagtes Spiel mit ihren doppelbödigen Texten. Ein Spiel mit dem Feuer, das zumindest die rothaarige Diva Leander unbeschadet überstanden hatte. Sie war, nachdem Marlene Dietrich 1939 das Land Richtung Amerika verlassen hatte, der einzige wirkliche Star, den die Nazis für ihren geplanten großen Propagandafilm einsetzen konnten.
Um die Perversität des Systems auch nochmal deutlich zu machen, die Homosexuellen wurden verfolgt mit dem rosa Winkel, wie die Juden mit dem gelben Stern, vollgeklebt, damit sie erkennbare, abschießbare Tiere waren. Und für eine Filmproduktion für Zara Leander war der Regisseur schwul, der Kameramann war schwul, der Textdichter war schwul, Maskenbildner war schwul. Also alles, was die Aura von der Diva Zara Leander die herstellten, denn sie war nur so gut in der Nazizeit mit immer den gleichen Leuten, die genau wussten, wo das Licht ist, denn die Zara war eine Komponente. Das musste immer geschickt mit Kameraeinstellung, mal von oben war angeschrägt. Sie durfte nur höchstens einen Schritt laufen, damit man nicht die breiten Hüften sieht. Es war also alles, es war ein Käfig voller Narren um sie. Das wurde alles akzeptiert. Nicht? Also da brauchte man die Geschichte.
Die große Liebe ging als teuerster, erfolgreichster und populärster Propagandafilm der Nazizeit in die Filmgeschichte ein. Als die Dreharbeiten dazu begannen, gab Bruno Balz ein großes Fest.
Alles, was Rang und Namen hatte, fuhr zu der Fete, wir fangen jetzt an. Großes gesellschaftliches Ereignis. Es wurde auch von der Polizei unten die Straße gesperrt. Aber es war ein großer Wirbel. Und überraschenderweise hat sich am Vormittag die Ehefrau verabschiedet und hat gesagt, ich möchte nicht dabei sein. Ich soll dringendst zu irgendeiner politischen Veranstaltung, die nicht in Berlin stattfindet. Sie war spurlos verschwunden. Es wäre nicht aufgefallen, wenn das Ergebnis nicht bald sichtbar wurde. Natürlich wurde getrunken, natürlich war man guter Laune. Und in der Masse der vielen Personen hatte Bruno Balz einen blonden, blauäugigen, genau wie man sich den deutschen Mann vorstellt, einen Jugendlichen gesehen, der ihn mit Augen lockte. Aber Bruno wusste nicht, zu wem gehört er. Also eingeladen war er nicht. Das Treffen fand im Schlafzimmer. Bruno lässt sich von diesem ins Bett ziehen und halb ausziehen. Und der andere hat schon freiwillig sich entkleidet. Und in dem Moment gingen die Schranktüren auf. Er wurde fotografiert. Der Junge verschwand. Nie wieder gesehen. Und Bruno Balz wurde in Unterhosen und Unterhemd und Socken gedemütigt, herausgezogen, durch die Gesellschaft geschleppt wie ein Opfertier.
Selma, die Ehefrau von Bruno Balz, hatte ihren Mann an die Gestapo verraten. Und diese führten Bruno Balz jetzt ab.
Und wurde gefoltert. Und es gab kaum noch Rettungschancen. Es war eigentlich schon vorgesehen, dass er in ein Konzentrationslager, also das Ende, vorbereitete.
Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste,
Wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach, das wär schwer. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wär das Leben ohne Sinn.
Bruno glaubte diesen Terror nicht, also dass er nicht mehr überleben würde. In der schrecklichen, verzweifelten Lage hat Bruno gesagt, ob ich das überlebe, das weiß ich gar nicht. Und hat ein mündliches Testament hinterlassen. Und das waren die Fragmente, davon geht die Welt nicht unter. Und hat einfach daraus so wie ein Kurzgedicht gemacht. Und doch dazu ergänzend gesagt, jemand, der nicht religiös war, wie Bruno Walz sagte, aber wir sind letztlich alle in Gottes Hand. Und ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Vielleicht gibt es doch einen Gott, der mir hilft.
Sarah Leander, entsetzt über den Verlust ihres Freundes und Liedertexters, eilte zu den Ufa-Chefs. Und diese wiederum eilten zu Goebbels und verlangten Bruno Balz zurück.
Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal.
Unterstützung bot auch Michael Jari, der als einziger Komponist es noch wagte, mit Bruno Balz zusammenzuarbeiten. Sie alle brauchten ihn, denn die Lieder zum großen Film waren noch gar nicht geschrieben.
Und darum wird einmal ein Wunder.
Der Film, dessen Inhalt laufend der aktuellen Kriegslage angepasst wurde, war für die Nazis angesichts der rasant sich verschlechternden Lage so wichtig, dass sie Bruno Balz tatsächlich aus dem KZ holten.
Und man hat ihn dann in eine Baracke gesperrt, im Filmgelände, Klavier reingestellt und dann haben sie halt in 24 Stunden müssen, 4 Hits her. Ärztlich betreut, hat aber Champagner und alles ist vorher erstmal noch hochgepusht worden. Die Baracke wurde bewacht. Und hier kann ich das zusammenbringen, was mir beide mitgeteilt haben, als Bruno Balz und Michael Jari, den ich halt später dann befragte. Es war ungefähr so, Bruno wurde Bolle genannt, das ist ein Berliner Name. Bolle, was hast du einen Einfall? Ja, ich hatte einen Einfall. Ich habe immer gedacht, davon geht die Welt nicht unter, nun bin ich hier. Das ist es. So.
Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau.
Davon geht die Welt nicht unter. Und ich weiß, dass eines Tages ein Wunder geschieht. Diese beiden im KZ und in der Baracke geschriebenen Lieder wurden zu regelrechten Volksmotivationshymnen, mit denen die Nazis versuchten, ihren Landsleuten den verlorenen Krieg zu versüßen. Als die Alliierten einmarschierten, verhafteten sie Bruno Balz. Diesmal nicht, weil er ein Homosexueller war, obwohl der Schwulenparagraf 175 immer noch bis 1994 in Kraft war. Sondern sie verhafteten Bruno Balz, weil er die Texte geschrieben hat zu diesen beiden Liedern. Als Jürgen Dräger 1960 sein erstes Bild an den Liedertexter Bruno Balz verkauft hatte und dieser ihn in seine Villa gebeten hatte, um ihm das Honorar zu übergeben, war Bruno Balz gerade dabei, sich still und leise ins Privatleben zurückzuziehen. Jürgen Dräger hingegen, 19 Jahre alt, steckte mitten in einer wilden Aufbruchsstimmung, am Anfang einer eigenwilligen, nicht immer einfachen Karriere. Einer Karriere, die im Souterrain eines zerbombten Berliner Hinterhofes begonnen hatte, wo der Achtjährige bereits Geld verdienen musste, um seine alleinerziehende Mutter zu unterstützen. Ein wilder Junge, der zutiefst unglücklich war, als seine Mutter einen Untermieter in die Wohnung nahm.
Bevor es nachher zur Tätlichkeit kam, da war er noch nicht mein Stiefvater, sondern lebte bei uns als Untermieter und wurde der Geliebte meiner Mutter, habe ich gesagt, wenn der Mann nicht aus dieser Wohnung verschwindet, werde ich ab sofort nicht mehr sprechen. Und dann gab es eine Kampagne von mir, dass ich mehrere Jahre nicht sprach und immer sprachgestörter wurde. In der Zwischenzeit machte ich eine kaufmännische Lehre. Es war sehr schwierig, weil da musste ich flüssig reden. Aber ich habe mich in einem Streik befunden und dann fängt man plötzlich auch an zu stottern und Angst überhaupt zu sprechen. Und dann wird man immer mysteriöser.
Als der ungeliebte Stiefvater zuerst seine Ehefrau zu schlagen begann, dann auch den Jungen, schlug dieser eines Tages zurück.
Ich war ein ausgezeichneter Sportler, das war meine Rettung. Ich habe den zusammengeschlagen und ich habe ihn gedacht, ich habe ihn umgebracht. Das war eine grauenvolle Situation. Es war auch niemand in der Wohnung, meine Mutter war auf Arbeit. Ich bin aus Berlin geflohen, per Anhalter, durch die Grenze. Das war ja alles DDR, Ostzone. Und bin dann in München gelandet, obdachlos, geldlos.
Ein Bekannter aus Berlin hat ihn dann zu sich genommen und ihm unter anderem ein Buch geschenkt, das Jürgen Träger ständig bei sich trug. Eines Tages geriet er beim Bahnhof in eine Razzia, wurde in Beugehaft genommen, weil er sich immer noch weigerte, zu sprechen.
Wenn Sie aber nicht wissen, wie ich heiße, wer ich bin, kann ich jetzt nicht verhört werden, dann will ich nicht wissen, was da passiert ist. Ob er das überlebt hat oder in welchem Zustand der Mann sich befindet. Denn ich hatte eine große Flasche Chianti-Wein auf dem Kopf, auf den zerschlagen. Und ich dachte, da kommt es her. Aber das war eine allgemeine Razzia am Bahnhof, weil das Nutten- und Strichjungs-Drogenhändler, also diese Ecke war ja berüchtigt am Bahnhof.
Nicht wegen seines Stiefvaters ist er verhaftet worden, sondern wegen des Buches in seiner Tasche. Guerelle von Jean Genet, damals als Skandalpublikation auf dem Index und erst erlaubt ab 21 Jahren. Für den minderjährigen Jürgen Träger setzte das 3 Wochen Einzelhaft. Ein Schock, der den ohnehin inzwischen sprachgestörten Träger noch mehr zum Stottern brachte. Wieder draußen verliebte er sich in eine Schauspielerin und die riet ihm, Sprechunterricht zu nehmen an der Schauspielschule. Das tat er und daneben malte er und finanzierte sein Leben mit Nachtschichten in der Fabrik. Bis die ersten Aufträge kamen, der Bilderverkauf an Bruno Balz, ein Schauspielangebot am Schillertheater Berlin, dann auch zunehmend für Filme.
Die ersten Rollen, die ich spielen konnte, waren meist sozial gestörte Jugendliche, wo die Leute immer gedacht haben, das ist nicht gespielt. Und bekam schon sehr früh, ich wurde x-fach ausgezeichnet, bester Schauspieler.
Jürgen Träger, ein großgewachsener Mann mit markantem Gesicht und eigenwilligem Sinn, wurde allerdings nicht nur gefeiert, sondern immer auch mal wieder gefeuert.
Das ist meine Straßenmentalität, sagen wir mal. Ich kann mich ja nicht verändern. Ich bin auf der Straße geboren und habe den Krieg alleine in den Trümmern verbracht. Und das ist die Grundlage meines Lebens.
Höhepunkt seiner schauspielerischen Karriere war die Zusammenarbeit mit Werner Fassbinder. Eine fruchtbare Zeit, in der das Doppeltalent Träger auch wieder zu malen begonnen hatte. Guerelle, Fassbinder nahm das Thema auf in seinem letzten Film vor seinem Tod 1982, und Jürgen Träger dokumentierte die Dreharbeiten mit dem Zeichenstift. Dieser Zyklus brachte ihm internationale Anerkennung und von da an verlegte sich Träger vor allem aufs Malen. Er begleitete den Zirkus Roncalli 3 Jahre lang, er bannte die Dreharbeiten von La Cage voll auf Papier. Er porträtierte die Größen der Zeit, Jeanne Moreau, Günter Grass, Inge Meissel, Marlene Dietrich und Willy Brandt. Diesen begleitete er im März 1990 auf eine Dienstreise, auf dessen Einladung hin, als persönlicher Zeichner. Zu sehen übrigens waren diese Bilder von Willy Brandt im Berliner Ratshaus kürzlich, anlässlich des 100. Geburtstages des legendären Politikers.
Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück.
Als Jürgen Dräger 1960 zum ersten Mal Bruno Balz begegnete, in seiner Villa, umgeben von alternden Stars der 30er Jahre, war er angewidert von der Dekadenz dieser Gesellschaft.
Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Ach, Liebe kann nicht Sünde sein.
An eine Rückkehr in dieses Haus war nicht gedacht, und doch wurde die Begegnung Beginn einer tiefen Freundschaft und Lebenspartnerschaft, die damit endete, dass Bruno Balz, Jürgen Dräger, bei seinem Tod 1988 zum Alleinerben und Nachlassverwalter eingesetzt hat.
Er hat nicht locker gelassen, er hat immer wieder Signale gegeben. Er wusste durch den Bilderkauf, wo meine Adresse war, dass er doch interessiert wäre, ein zweites Werk zu besitzen. Und ich denke, seine Aktivität, dass er nicht losgelassen hat, einen anstrebenden Künstler mit einem Arbeitsangebot zu locken, war auch der richtige Weg. So ist langsam über die Kunst hat sich die Freundschaft, heute kann ich sagen, organisch entwickelt.
Dass Bruno Balz homosexuell war, hatte Jürgen Dräger damals nicht realisiert, weil es ihn, den 19-Jährigen, nicht interessiert hatte. Aber auch, weil Bruno Balz in dieser Beziehung zu schweigen gelernt hatte. Denn der Paragraph 175, dieses von den Nazis verschärft geahndete Verbot der Homosexualität, wurde erst 1994 vollständig außer Kraft gesetzt.
Dieses Gesetz hat er nicht mehr, das ist aufgehoben worden, nicht mehr erlebt. Er ist also mit dem Trauma, ein Sittlichkeitsverbrecher zu sein, ist er gestorben.
Bruno Balz hütete sich, den jungen Mann zu verführen. Und für Jürgen Dräger war Homosexualität kein Thema. Trotzdem machte er den ersten Schritt.
Eines Tages habe ich ihn umarmt. Da war ich der Täter. Und er ist so von Herzen und so aus der Tiefe kommend, dass er genauso verblüfft war wie ich. Ich habe sogar noch nachgezogen, weil er es gar nicht wollte oder sich geschämt hat. Ich habe das in aller Öffentlichkeit gemacht. Mit einem Mal spürte ich eine ganz starke Zuneigung und ich musste die plötzlich mitteilen.
Was sie unter anderem verbunden hatte, diese beiden ungleichen Männer, den stillgewordenen 58-jährigen Balz und den unruhigen 19-jährigen Dräger, war ihre außergewöhnliche Begabung, jeder auf seine Art, und ihre Herkunft.
Ich bin in Kreuzberg im Keller geboren, in einer fensterlosen Wohnung, in der Adelbertstraße 88. Und Bruno Balz ist im Prenzlauer Berg geboren, im Hinterhof, unten auch, wo auch nie Licht hinkam. Wir hatten also beide die gleiche Grundlage, und gleichzeitig waren das zwei Berliner Straßenkinder. Zwei Berliner Straßenkinder, die auch Spaß haben mit der künstlerischen Begabung, optimistische Fenster bauen zu können. Als Strategie der Überlebenskunst. Und außerdem, wenn man aus so einer sozialen Tiefe kommt, hat man nichts zu verlieren. Und dadurch hat man mehr Mut, nach vorne zu gehen. Das ist die Basis geworden, es ist ja eine ganz kostbare Freundschaft daraus entstanden. Und nur der Tod hat uns getrennt.
Zu jener Zeit, 1960, wohnte Bruno Balz in einem Haushalt mit seiner Mutter, seiner Haushälterin und immer noch zusammen mit seiner ungeliebten Ehefrau Selma, die ihn mehrfach verraten hatte, auch an die Gestapo 1941.
Bruno Balz hat es geahnt, Aber wollte es nicht wahrhaben, dass sie eine Spionin war. Also im Sinne der Nazis. Verraten, alles verraten hat, was in dem Haushalt passierte. Sie hat das arrangiert mit diesem Jüngling, damit Bruno verhaftet wird. Und sie hat auch weitere Dinge nach dem Krieg, es gibt, ich habe das jetzt erst gefunden, Bruno war, hat in den 50er Jahren eine Anzeige erhalten und ist verurteilt worden und dann nochmal in einer Zeit, wo ich ihn schon kannte. Gleicher Vorgang. In den 50er Jahren muss er plötzlich drauf gekommen sein, dass seine Ehefrau dahinter steckt und hat dadurch sich entschlossen, sich scheiden zu lassen.
Doch die blonde, blauäugige Selma, längst an den Luxus gewöhnt, den das Einkommen des Bruno Balz ihr ermöglichte, wollte sich um keinen Preis scheiden lassen.
Und das, die Katastrophe war eben, dass die Frau sich nicht scheiden ließ nach dem Krieg. Und Bruno, die sich in die 50er Jahre mit vielen Erfolgen Kasse machte, hat er ihr eine irrwitzige Summe von Abfindung angeboten, damit sie frei sein kann. Das hat sie nicht gemacht. Denn sie wusste instinktiv, verlässt sie dieses Milieu, ist sie trotz Geld nichts. Dort hat er das Haus gebaut, damit sie eine eigene Wohnung hat. Das ist dieses Grundstück von Romy Schneider. Und dann hat er wenigstens eine eigene Wohnung gehabt und Bode hatte dann seine eigene Abteilung im Haus. Das war sozusagen die, aber losgekriegt hat er die nie.
Jürgen Dräger seinerseits, der junge wilde Maler, war verliebt in die Schauspielerin Helga Anders, die er dann später auch heiratete.
Wir haben dann beschlossen, zu dritt zusammenzuleben. Wir haben das auch gemacht. Es ging sehr gut.
Eine Ménage à trois, der besonderen Art.
Bruno hatte ganz bestimmt keine Absicht mit Helga. Eine innere Beziehung, Liebesbeziehung von Herzen, ja, aber keine sexuelle Beziehung. Aber wir haben Probewohnen mal gemacht. Das habe ich aber alles in Bewegung gesetzt. Denn Helga wollte mich alleine haben und Bruno wollte mich alleine haben. Und ich habe gesagt, das geht nicht, entweder Bete oder Janisch.
Die 60er Jahre für Jürgen Dräger bedeuteten sie die Zeit des Rock'n'Rolls, der Schauspielerei des Aufbruchs. Bruno Balz hingegen, bereits in den 60ern, führte ein eher stilles Privatleben.
Ein Lied gewesen für einen Film, der 1941 in Rom gedreht wurde. Der hieß Mama. Benjamin Gilgi, der damals berühmteste Opernsänger der Welt, hatte das gesungen, ganz theatralisch. Aber der Film war ein Misserfolg in Italien, aber auch in Deutschland. Und das Lied verschwand. Und als wir gemeinsam im Brunos Haus am Tegernsee waren, tauchte dann ein junger als Sänger und gleichzeitig auch Produzent auf, der sagte dann, ach Bruno Balz, schreiben Sie nicht für meinen jungen Sänger einen Holländer ein Lied schreiben. Ich sagte, ich habe doch nie für Kinder geschrieben, aber ich habe hier was unten. Und dann, Jürgen, wo ist denn die Mappe, die Mappe? Sag ich, na, die ist doch hinten, der Dings. Ach da, ja. Und griff nach unten und zog eine alte Mappe raus und sagte, ja, habe ich ein Lied von 1941. Das ist aber nicht für ein Kind geschrieben. Das heißt, Mama, wenn Sie das nehmen wollen. Davon hat er dann Bruno Balz ein Kinderdorf bauen lassen. Hat so viel Geld eingespielt. Es floss und floss und floss und floss. Und da hat er zu mir gesagt, ach Jürgen, was hältst du davon? Mehr als das Essen können wir uns nicht. Ich verdiente ohnehin mein eigenes Geld. Ich war von Bruno nicht abhängig finanziell. Und dann hat er das gemacht und wir haben das dann eingeweiht und jedes Jahr sind wir hingefahren.
Bis zum Tod von Bruno Balz 1988 blieben der Liedertexter und der Maler sich verbunden in tiefster Freundschaft und Liebe.
Freundschaft kann tatsächlich auch mit dem Wort Liebe verbunden werden. Wenn das zusammenkommt, ist das eine Symbiose, die ganz kostbar ist. Und diese hat stattgefunden auf einer offenen Straße des Lebens, wo es immer wieder Seitenstraßen gegeben hat, aber wir sind weiter gemeinsam die Allee entlang gelaufen.
Als Jürgen Dräger das Erbe, das Bruno Balz ihm hinterlassen hatte, zu sichten begann, entdeckte er zahlreiche Türen entlang dieser Allee, die ihm verschlossen geblieben waren, trotz der 28 gemeinsamen Jahre.
Die Notenmappen, die habe ich auch in seinem Nachlass vorgefunden. Aber sein gesamtes Leben hatte er versteckt. Ich wusste letztendlich doch nicht, wer er war. Er hat nur einen Teil seines Lebens mir erzählt. Obwohl ich der Vertrauteste war, dennoch hat er viele Türen, ich wusste gar nicht, dass die Türen geschlossen waren, weil er nichts von Vergangenheit, Schmerz, Gefängnis, Foltern, schrecklichste Dinge, nichts erzählt hat. Vielleicht ist das auch eine Überlebenskunst, dass man die schmerzliche Wahrheit einbetoniert, um weiterleben zu können. Und außerdem habe ich auch wesentliche Dinge gar nicht nachfragen können, weil ich nicht drauf gekommen bin. Er war ein heiterer, souveräner, liebenswerter Mann, den ich eines Tages nicht mehr erkennen konnte, ob er 60 oder 50 oder 40 war, wo plötzlich, wenn man einem Menschen immer näher kommt, verwandelt sich ja alles. Es ist nicht das Make-up, das die Frau trägt.
Viele Türen hat Jürgen Dräger nicht sehen können, weil Bruno Balz sie sorgfältig versteckt hatte. Und wenn er dann doch eine entdeckte, hat ihm Bruno Balz kategorisch den Einlass verwehrt.
In den ersten Jahren unserer beginnenden Freundschaft waren wir in Tunesien. Er hatte immer auch am Strand einen großen Schirm über sich und immer ein Hemd an. Und immer ein Tuch hier oben drin, glühende Hitze. Er ist unterm Schirm eingeschlafen, ich bin irgendwo schwimmen gegangen, kam nach Stunden zurück. Die Sonne hatte sich gedreht und ein Teil des Gesichtes war schon längst von der Sonne berührt. Der Schatten des Schirmes lag woanders, aber er schlief. Als wir dann uns am Abend wieder trafen, um dann essen zu gehen am Strand, hatte er ein Hemd mit einem hohen Kragen an und dann konnte ich sehen mir gegenüber, dass die Haut sehr stark gerötet war, aber genau am Hals der unteren Hälfte, die Hälfte keine Farbe war, keine von der Sonne nicht möglich zu verbrennende, also das nennt man Wildfleisch. Ich habe dann gewagt zu fragen, was es ist, und er hat nur eines gesagt: Frage mich nie wieder, was dieser Name zu bedeuten hat. Nie. Ich werde dir keine Auskunft geben. Und ehe er dann sich überhaupt aus dieser Verkrampfung mir gegenüber gelöst hat, vergingen Monate. Das war plötzlich im schönsten Urlaub, war das ein ganz schrecklicher Vorfall. Es waren die Folterspuren der Gestapo von 1941. Man hatte ihn stranguliert mit einem dicken Draht, der hinten zusammengezogen wurde. Und dabei ist die Hälfte des Halses durchgeschnitten worden. Da kam nur ein einziges Mal die Vergangenheit, die so extrem war in der Nazizeit, kam das zum Vorschein und da war ein anderer Mann plötzlich vor mir, der nicht zu erkennen war.
Als Bruno Balz starb, erbte Jürgen Dräger sein ganzes Vermögen, seine ganze Hinterlassenschaft, seine Häuser, seine Noten, seine Rechte, seine Tantiemen. Allerdings verfügte Bruno Balz notariell, dass jegliche Akten 10 Jahre unter Verschluss bleiben müssen. Jürgen Dräger respektierte diesen Wunsch. Doch gleichzeitig begann er sich erstmalig mit der Nazizeit zu beschäftigen.
Deswegen ist nach dem Zweiten Weltkrieg eben diese Zeit in ein dunkles Leichentuch gehüllt worden. Und deswegen kam es zu dieser eigenwilligen testamentarischen Vereinbarung, dass er die wichtigsten Akten, sind 25 Aktenordner gewesen, vorher schon abholen ließ und bei seinem Anwalt, der ihn auch immer betreut hatte, hinterlegt hatte und mir eine Sperre gegeben hat von 10 Jahren. Ich habe gesagt, Bruder, was ist denn das für 10 Jahre? Verstehe das nicht. Er hat das nicht plausibel erklären wollen. Er hat gesagt, nach 10 Jahren kannst du machen, da kennt mich sowieso keiner. Und als ich die Akten holen wollte, gab es die Kanzlei nicht mehr.
Die Kanzlei nicht, ebenso wenig den Anwalt. Vor Jürgen Dräger ein Schock.
Es war schrecklich, weil ich bin extra nach Deutschland zurückgekommen. Ich lebte in dieser Zeit in Kapstadt. Ich bin nur deswegen hierher gekommen. Ich wollte gar nicht hierher. Ich war selbst in einem Skandal verwickelt, wo ich abgehauen bin. Und mir gedacht, leck mich am Arsch, ich muss jetzt nicht hier in Deutschland leben. Und bin wegen der Freigabe dann eben hier gewesen und dann war es nicht zu finden.
Das sei unglaublich gewesen, erinnert sich Jürgen Dräger, und absolut rätselhaft für ihn. Eines Tages vor 3 Jahren verkaufte er das Haus, das Bruno Balz hatte bauen lassen.
Der neue Eigentümer fragte dann unter der Haustreppe unten im Keller, was hinter dem Sandhaufen ist. Da ist ja auch noch eine Tür. Da sag ich, das ist doch hier alles Keller, das ist Abstellplätze. Und ja, er möchte das sehen. Gut, also es wurde gemacht und dann wurden so Kartons gefunden, die stanken wie unmenschlich, weil da die Luft dran kam und es war schon zersetzt. Und da waren die 25 Aktenordner dran.
In diesen Akten steckte all das, was Bruno Balz nicht erzählt hatte. Seine Prozesse, seine Korrespondenz mit den Auftraggebern, seinen Freunden.
Wie, was, wo, wer und welche unglaublich tragischen Konflikte in seinem Leben waren, aber mit welcher Kraft eines listigen Künstlers. Listig, um die Zeit zu überlisten oder die Auftraggeber zu überlisten, denn ich glaube, dass er diese schrecklichen Zeiten in der Nazi-Zeit nur körperlich und seelisch überleben konnte mit der Gewissheit, dass er Texte gefunden hat mit doppeltem Boden und sich gefreut hat, wenn das noch ein Hit wurde, beziehungsweise erfolgreiche. Davon geht die Welt nicht unter, zum Beispiel.
Als Dara Leander 1942 Deutschland verließ, nach Schweden heimkehrte, schrieb Bruno Balz unter anderem für die dunkelhäutige, ebenfalls populäre Sängerin Pola Negri, von der er wusste, dass sie sich auch nächstens in die USA absetzen würde, einige Songs.
Bruno schrieb ihr einen Song, der heißt »Zeig der Welt nicht dein Herz, wer interessiert sich schon für deinen Schmerz? Keep smiling, darling«, hat Amerikanismen sogar benutzt, dort, wo die hingehen wird. Dass Amerikanismen in einem deutschen Chanson Platz finden konnten und nicht zensiert worden sind, fand ich schon beispiellos. Dass aber er so weit gehen konnte, dass die den Song auch noch doll fanden, das ist die geistige Droge gewesen, womit er sich aufrechterhalten konnte, wie ein Till Eulenspiegel. Das ist seine Erholpause gewesen. Dieses doppelte Wirken, Denken, ist das Rauschgift gewesen. Das Besondere war, dass er ein wunderbares Mona-Lisa-Lächeln besaß. Und seine Augen funkelten. Er hat ja hellgrüne Augen gehabt und er brauchte ein leicht Lächeln und gab gar keine Antwort und man war verzaubert. Und schauen Sie mal hier, das habe ich extra hingestellt, dies war immer auf seinem Schreibtisch. Die berühmten drei Affen. Sonst wäre er durch die Nazi-Zeit nicht durchgekommen.
Die berühmten drei Affen. Ich sage nichts, ich sehe nichts, ich höre nichts. In unzähligen Varianten hatte Bruno Balzi in seiner Wohnung, in seinem Arbeitszimmer aufgestellt, zusammen mit einer kleinen Buddha-Figur, deren Kopf ständig nickend in Bewegung ist.
Ach, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal. Lieber will ich sündige Mal als ohne Liebe sein.
Als Jürgen Dräger 1960 Bruno Balz kennenlernte, Bruno Balz und seine Entourage, da hielt er sie alle für entsetzlich dekadent und für Mitläufer und damit Mitträger der Nazizeit. Und heute? Jürgen Dräger reagiert indirekt.
In der Zeit, in der ich jetzt lebe, habe ich trotz aller Lebensfreude meine Subjektivität natürlich verloren. Und auch Objektivität existiert nicht richtig. Ich befinde mich in einer unglaublichen, wohlsituierten Wohlstandsgesellschaft in Deutschland, damit meine ich also die gesamte Republik, Deluxe, wunderschön, sehr verwöhnt, sehr anspruchsvoll jeder. Die sozialen Verhältnisse sind erstklassig. Also ich weiß gar nicht im Grunde genommen, wo befinde ich mich? Befinde ich mich schon in einem Dämmerschlaf des Wohlempfindens, wie vielleicht die Leute in den 20er Jahren? Es wurden Autobahnen gebaut, es wurden Häuser gebaut, die Leute hatten plötzlich eine Ausbildung. Es gab keine Arbeitslosigkeit, man musste noch Arbeit da herbeischaffen aus anderen Ländern. Die Leute waren glücklich, die lachten, die tanzten. Wussten sie, dass sie auf dem Vulkan tanzen? Weiß ich das jetzt, ob ich auf einem Vulkan tanze? Das ist etwas, was mich beschäftigt. Wo befinden wir uns jetzt?
Passage 2. Davon geht die Welt nicht unter. Der deutsche Textdichter Bruno Balz und sein Freund, der Künstler Jürgen Dräger, in einem Porträt von Maya Brandley. Weitere Informationen sowohl zu Bruno Balz als auch zu Jürgen Dräger finden Sie im Bruno-Balz-Archiv unter www.bruno-balz.com oder auf unserer Webseite www.srf2.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.